Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen natürlich auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist und was so los war. Mein Name ist Andreas Geidel und ich vertrete heute den urlaubenden KN-Holstein-Reporter Niklas Schomburg als Moderator. Mir gegenüber sitzt ein Mann, der euch aus seiner Zeit als KN-Reporter sicher noch bekannt ist. Denn wir haben eigens für diese Ausgabe eine spektakuläre Rückholaktion gestartet und den gewieften Taktik-Nerd Marco Nehmer aus Nordfriesland losgeeist. Sozusagen quasi als falsche Neun am Podcast-Mikro. Hi Marco, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gesprächsgast bist.
Ja, ich freue mich auch. Das ist ja fast zu viel der Ehre hier. Erstmal muss ich dir gratulieren zu dieser tollen Anmoderation. Machst du ganz toll. Also da muss Niklas Schomburg sich tatsächlich, glaube ich, warm anziehen.
Ja, ich habe auch ordentlich versucht, auch nicht Tremolo in die Stimme reinzubringen irgendwo.
Ja, damit holst du ihn aus der Komfortzone raus. Er muss das nächste Woche natürlich wieder toppen hier. Also stark. Ich freue mich, hier zu sein. Hi.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch. Sag mal, jetzt kommen wir gleich zum Fußball, bevor wir hier in die ultimative Schleimerei entarten irgendwo. Die Förde hatte nach 0:3 Niederlagen ja schon ganz schön mächtig gebrodelt. Jetzt haben sich die Wogen nach dem 2:1 Sieg am vergangenen Sonntag gegen den Karlsruher SC wieder etwas geglättet. Im Nachklapp, und das fand ich interessant, meinte KSC-Trainer Christian Eichner, KSV Holstein habe mit für ihre Verhältnisse ungewöhnlichen taktischen Mitteln verdient gewonnen und hervorragend verteidigt. Soll heißen, also kein Versuch mit primär Offensive und Ballbesitz ausgerichtetem Fußball zum Erfolg zu kommen, sondern eher Zweitliga-like aus einer Kompaktheit, aus einer defensiven Kompaktheit den Weg ins Ergebnisglück wieder zurückzufinden. Könnte das vielleicht auch deiner Ansicht nach mit Blick auf die schon wieder 56 Gegentore, sei angemerkt, dass nur Schlusslicht Sandhausen in dieser Statistik schlechter abschneidet als Holstein mit 61 Gegentoren. Könnte das ein Zukunftsmodell für die Störche sein aus deiner Sicht?
Ja, nächste Frage. Also, ich muss kurz dazu gestehen, ich habe das Spiel nicht über 90 Minuten gesehen. Also, ich habe es im letzten halben Jahr doch häufig geschafft, mir die Holstein-Spiele anzugucken. Jetzt war ich aber selbst beruflich beschäftigt. Bin danach dann angesichts des Wetters auch noch nach Dänemark gefahren und habe mir da ein bisschen die Sonne auf die Plauze scheinen lassen. Da war das Netz nicht ganz so gut, dass ich die zweite Halbzeit noch hätte verfolgen können. Deswegen habe ich es leider nur in der Zusammenfassung gesehen. Ich kann deswegen nicht allzu viel zu diesem Fall in diesen 90 Minuten sagen. Was ich aber durchaus sagen kann, ist, dass das natürlich ein Modell für die Zukunft ist. Weil wenn du dir natürlich anschaust, wie die Top-Mannschaften in dieser Liga spielen, dann sind das ganz überwiegend Mannschaften, die den Fokus zunächst auf die Defensive legen. Defensive Stabilität ist alles, wieder 3 Euro ins Phrasenschwein oder wie viel auch immer. Das siehst du bei allen Teams, das siehst du bei Darmstadt, das siehst du bei Heidenheim, das siehst du auch bei den Überfliegern der Rückrunde St. Pauli, die wirklich extrem wenig Gegentore in dieser Rückrunde kassiert haben. Kompaktheit ist da erstmal die Basis von allem. Und aus dieser Kompaktheit und aus dieser defensiven Struktur, es muss ja keine Mauertaktik sein, weiß Gott nicht, aber du brauchst diese defensive Struktur, um auf der was Offensives zu bauen. Und Holstein hat es ja selbst schon bewiesen, wenn ich an die Saison 2021 denke, ne? Das war im Grunde auch damals die Basis von allem. Das war ja wirklich damals mit Ansage. Ne? Man hat es schon in der Sommervorbereitung gesehen unter Ole Werner, der sagte, okay, wir waren defensiv in der Saison zuvor zu anfällig. Wir wollen das Ganze mal hier auf neue, stabile Füße stellen. Dann hat er wirklich auch teilweise Mikromanagement, Mikrotraining mit den einzelnen Spielern gemacht. Es ist ja mittlerweile fast Folklore, dass er sich damals in die Spiele von Atletico Madrid angeguckt hat und unter anderem halt auf diese Simeone-Taktik gesetzt hat. Ein bisschen Mourinho war da, glaube ich, auch noch mit reingemischt. Das hat man damals natürlich dann schon wirklich im Fokus betrachtet in dieser Sommervorbereitung. Dass daraus dann tatsächlich auch so ein Erfolg wurde und es so funktioniert hat, das ist dann nicht zwangsläufig. Da muss man dann sagen, da war die Arbeit gut, aber grundsätzlich als theoretisches Modell sowas in der Zukunft und in der Sommervorbereitung anzugehen, das stößt bei mir auf Sympathie.
Na, ist ja immer so, es wird ja, wenn man die sportliche Verantwortung fragt, sprich den Trainer Marcel Rapp oder Sportchef Uwe Stöver, wird ja gerne gesagt, also die Grundordnung ist das eine, aber die Bereitschaft, Zweikämpfe zu führen und Zweikämpfe auch zu gewinnen, ist das andere. Da bin ich ja auch dabei, aber es ist sicherlich einfacher in einer etwas tiefer positionierten Grundordnung mit einer etwas kompakteren Stellung, wenn die Spieler dichter nebeneinander stehen, um das mal simpel auszudrücken, kann man sich, glaube ich, auch besser helfen und kommt leichter in die Zweikämpfe und kann sich auch besser coachen irgendwo.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Kompaktheit ist da noch wichtiger als die Höhe der Verteidigungslinie. Mhm. Du kannst auch höher verteidigen, musst aber einfach immer diese Kompaktheit wahren. Also das ist kein Automatismus, dass wenn du tief stehst, dass du dann weniger Tore kassierst.
Nein,
umso höher spielt dann natürlich auch der Gegner, umso eher ist er im Falle des Ballgewinns auch an deinem Tor. Kannst du machen. Grundsätzlich ist, glaube ich, einfach diese Kompaktheit und die defensive Disziplin, das Verschieben aus einer wirklich kompakten Ordnung heraus, das ist auf jeden Fall ein Modell, das Holstein in der Zukunft angehen sollte.
Also tiefer positioniert deshalb vielleicht, weil das ein bisschen einfacher anfangs zumindest ist, wenn man sich zu dieser Grundidee entscheiden sollte, weil du dann nicht das ganz große Problem in der Restfeldverteidigung hast bei schnellen Umschaltspiel des Gegners irgendwo. Wenn du etwas tiefer stehst, wird das Risiko ja etwas minimiert, automatisiert, dass du jetzt bei Kontern überlaufen wirst oder sowas. Ne?
Das ist genau, ja, weil das ist dann natürlich auch die Königsklasse, wie du eine funktionierende Konterabsicherung letztlich erreichst. Da musst du wirklich über Monate dran arbeiten. Da reichen nicht ein paar Wochen in der Sommervorbereitung. Deswegen kann es durchaus sein, dass das ein Modell ist, gerade zu Beginn, dass man dann etwas tiefer steht.
Das meine ich.
Ich weiß nicht, wie du es einschätzt. Du erlebst den Trainer jetzt ja in der täglichen Arbeit doch etwas mehr, als ich es tue, aus der Entfernung. Meinst du, er trägt sich mit dem Gedanken, in Zukunft auf so ein Modell zu setzen?
Also bin ich mir abschließend noch nicht ganz sicher oder so, weil die Grundphilosophie ist, glaube ich, eine andere. Nicht, dass er nicht auf Verteidigung Wert legt, um Gottes Willen das nicht, aber die Grundphilosophie ist, glaube ich, tatsächlich immer noch eher Richtung lieber 4-3 als 1-0 zu gewinnen oder sowas.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen die Holstein-DNA der letzten Jahre. Ne?
Ja.
Und die darfst du natürlich darüber nicht verlieren, aber es hat ja, da kommen wir wieder zu 2021, es hat ja funktioniert, da beides miteinander zu versöhnen. Ne? Also es war ja teilweise trotzdem nach vorne spektakulär und man hat sich einfach aus dieser Ordnung heraus, aus dem 4-3-3, das Ole Werner damals hat spielen lassen, auch viele Chancen erarbeitet.
Genau.
Aber immer wieder ist man gut in diese defensive Ordnung zurückgekommen. Das war schon stark und das sollte auch so ein bisschen Role Model sein, denke ich.
Ja, am Ende stand damals die beste, nach Gegentoren gemessen, die beste Deckung der Liga. Das war natürlich die Basis für den fast geschafften Aufstieg oder sowas. Ne? Also das muss man ganz klar sagen. Und auf deine Frage zurückzukommen, ich könnte mir schon vorstellen, dass in der Analyse, die nach der Saison erfolgt, die ja laut Uwe Stöver ohne Rücksicht auf Verluste gemacht werden soll, also im übertragenen Sinne, es soll also alles zur Sprache kommen.
Ja, musst du auch.
Ja, also, natürlich.
Ich meine, da kannst du nicht sagen, dass man unangenehme Dinge einfach aussparen muss.
Nein.
Gerade das, was nicht so gut in dieser Saison funktioniert hat, und das ist einiges, das musst du natürlich offen ansprechen.
Ne? Naja, klar. Und da könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht als Konsequenz ein bisschen dabei rauskommt. Jetzt kannst du natürlich am Reißbrett dir alles Mögliche überlegen, das sollst du ja mit den Spielern erst auch umgesetzt bekommen, aber es gibt natürlich Trainingsmodule und Trainingsmöglichkeiten, um sowas einzuüben. Du hast es vorhin angesprochen, damit mit Mikroeinheiten, mit Einzelgesprächen, mit Kleingruppenstrategien und so weiter und so weiter.
Naja, und es hängt natürlich auch viel am Personal, ne?
Ja.
Und gerade in der Defensive wissen wir da teilweise noch nicht, was noch kommt. Ne?
Nee.
Heute wurde mehr oder weniger, ich glaube, er wurde noch nicht vorgestellt, aber ich glaube, der Transfer ist mehr oder weniger in trockenen Tüchern. Es gibt zumindest einen neuen Rechtsverteidiger mit Lasse Rosenbohm, so sieht es aus, kommt von Werder 2.
Mhm.
Kann ich jetzt auch noch nicht so viel zu sagen. Ich vermute erstmal, dass er eine Art Backup sein wird.
Davon gehe ich auch mal aus. Das sind jetzt vielleicht die ersten Transfers, die bekannt gegeben werden, die jetzt perspektivischen Charakter besitzen, die aber jetzt noch nicht dafür da sind, um Leistungsträger jetzt gleich ad hoc zu ersetzen. Genauso wie Aurel Wagbe von Wolfsburg, aus der 19 von Wolfsburg.
Gebürtiger Ostfriese, will ich kurz dazu sagen.
Ja, das
ist mir als Nordfriese dann durchaus sympathisch, auch wenn es eigentlich was ganz anderes ist.
Naja, und wo Dieter Eijels groß geworden ist, da kann eigentlich nichts schief gehen.
Ja, heißen die gerne.
Naja, gut. Okay, machen wir das Spiel gegen KSC und die Strategie und was die Zukunft anbelangt, da möglicherweise als Lehrer aus diesem Spiel machen wir mal einen Haken dahinter. Wir können es jetzt ja eh nicht entscheiden, wir können ja nur Ratschläge geben, deshalb sind wir ja auch hier, um der sportlichen Leitung Empfehlungen auszusprechen, die es natürlich dann auch gilt umzusetzen. Ne? Also die Empfehlungen in anderen Abführungszeichen, das sind schon ernst gemeinte, also anders geht es eigentlich gar nicht.
Bist du mit dem Spiel damit durch? Ich hätte durchaus noch ein bisschen was zu den Toren zu sagen.
Ja, okay,
gerade zum zweiten. Also das hatte ich mir doch durchaus noch mehrmals angeguckt. Muss man sagen, Holstein kann sich glücklich schätzen, dass Benny Pichler wieder da ist, ne? Weil ich fand die Vorbereitung des Tors wirklich gut. Auch da habe ich es nicht vom ersten Moment angesehen, weil die Wiederholung einfach irgendwie ansetzt, als er schon am Ball ist. Aber ich find's stark, wie er dann kurz nach außen dribbelt, einen kleinen Haken nach innen macht, den Verteidiger, in dem Fall war es Mittelfeldspieler Wanicek, der, glaube ich, links hinten stand, dadurch kurz ein bisschen mit rauszieht und im richtigen Moment einfach Porat freispielt, der hat freie Schussbahn, nagelt das Ding rein, fertig, ne? Ja. Also ich glaube, mit dieser Präsenz, die ein Benny Pichler so er hoffentlich dann gesund in die Vorbereitung geht, also mit dieser Präsenz hast du echt ein Plus. Das ist ein Upgrade gegenüber dem, was du da sonst in der Offensive
hast. Ja, das ist ja, so bitter man das ja sagen muss, haben wir auch schon in den letzten Wochen thematisiert, irgendwo mit Berti Fridtjonsson und Oggi Wried sind natürlich zwei Mittelstürmer da oder Zielspieler vorne, die von ihrer Körperlichkeit eigentlich prädestiniert für diese Aufgabe sind, aber die sind derzeit aus welchen Gründen auch immer kaum in der Lage, unter Bedrängnis mal einen Ball zum eigenen Mann weiterzuleiten. Und insofern ist da ein Spieler wie Pichler, der beweglicher ist, sah ja aus, der ist ja auch nicht ganz klein oder sowas und schön dynamisch und kräftig, aber das sah ja aus gegenüber den beiden anderen Kollegen im Sturmzentrum, als wenn dann Slalomläufer elegant durch die Gegend schiebt irgendwo.
Und er hat einfach diese Dribbelstärke,
ja,
die
genau.
Beiden einfach nicht haben. Das hat gar nichts mit der Form der beiden zu tun, das sind einfach andere Stürmertypen, als er seiner ist.
Genau. Also da bin ich voll bei dir. Also wenn der verletzungsfrei bleibt, das wäre ein in und Abführungszeichen ein wunderbarer Neuzugang.
Und dann würde ich gerne noch Sanders Diago herausheben.
Diago Sander,
wunderbar in den Lauf des im richtigen Moment startenden Skripski, der dann gefoult wird. Nichtsdestotrotz, ich glaube, eine defensiv stabilere Mannschaft, da sind wir wieder beim Thema, hätte an so einem Tag möglicherweise diesen Diagonalball auch verteidigen
können. Ja, klar, das war
natürlich. Also das war jetzt kein Laserball, der wirklich irgendwie in einer Zehntelsekunde dann bei Skripski landete.
Der KSC-Verteidiger Kobalt hat sich da ein bisschen verschätzt, aber das Ding war schon nicht schlecht irgendwo, ne? Also das muss man schon sagen, aus dem Fußgelenk mit Spann.
Der war halt präzise.
Sehr, absolut sehr
präzise gespielt, aber mit der Struktur, die du da hinten als KSC hast, kannst du es eigentlich verteidigen. Ja.
Nichtsdestotrotz war für mich Philipp Sander der beste Feldspieler bei Holstein auf dem Platz, trotz des Bemühens aller anderen und trotz eines Benny Pichler, der dann reingekommen ist. Also Feldspieler Thomas Dehne im Tor war natürlich auch gut. Warum? Hatte super Zweikampfwerte, etwas über 80%, glaube ich, oder sowas. Oder an die 80%, super Passquote, über 80%. Aber das Entscheidende ist dann, wenn du kompakt stehst, und das hat er 3-4 Mal auf dem Feld wirklich gut gemacht, fand ich jedenfalls, er ist im Beigewinn mit dem Rücken zum gegnerischen Tor in der eigenen Hälfte und spielt den aber nicht konsequent zurück, sondern dreht auch mal auf und schafft das aufzudrehen und damit wieder mit dem Gesicht zum gegnerischen Tor zu stehen und die Vertikale zu suchen. Also das
hat Holstein lange in dieser Saison gefehlt. Einfach
so.
diese Momente, dass du in diesem Achterraum, Sechser-Achterraum aufdrehst. Ne? Und dass du dann auch das Risiko suchst, aber eine gute Vororientierung hast und den freien Raum siehst. Und nur so kannst du eigentlich gegen gut stehende Mannschaften Dynamik kreieren. Ne?
Mein Gott, was haben mir diese Worte gefehlt, echt.
Ich habe das nicht auswendig gelernt.
Besser konnte man es nicht sagen.
Dann will ich kurz noch zu Thomas Dehne kommen.
Ja.
Das fand ich ja auch ganz witzig. Der hatte seinen ersten Startelf-Einsatz, ich glaube seit dem 21. Oktober 22, damals in Darmstadt. Es war das letzte Spiel, das ich als KN-Reporter begleitet habe. Das heißt, wir haben beide entsprechend lang für unser Comeback gebraucht.
Ich kann mich auch noch an die Verlängerung.
Wieder im Geiste.
Ich kann mich auch noch an die Verlängerung in Darmstadt erinnern. Die dritte Halbzeit sozusagen.
Ach, stimmt, da war es ja mit.
Oh, ja.
Graue Vorzeit.
Ja.
Schön war's.
Ja, das war schön, echt. Okay, damit haken wir jetzt mal den KSC ab. Kommen zum kommenden Freitag. St. Pauli, letzter Heimauftritt der Saison. Flutlicht, Nordduell. Top-Mannschaft der Rückrunde ist zu Gast in Kiel. haben vielleicht nur noch minimalste Chancen, obwohl Steigerung von minimal gibt es ja eigentlich gar nicht, also minimale Chancen, ne, auf den auf Platz 3 zu kommen, eher nicht. Aber die Boys and Brown haben immer noch eine gute Möglichkeit, die Rekordliste der eingleisigen zweiten Liga mit einer neuen Bestmarke zu versehen. Und zwar insofern, die haben jetzt 37 Punkte in der Rückrunde geholt. Gewinnen sie noch die beiden letzten Spiele, sind sie logischerweise bei 43. Das hat noch keine Mannschaft geschafft, in einer Halbserie so viele Punkte zu holen. Bei 41 Punkten liegen bisher, die bisherigen Rekordhalter sind Freiburg, Düsseldorf und Hertha BSC in grauen Vorzeiten. Das ist natürlich eine Hausmarke, mit der die Paulianer hierher kommen. Besser geht's ja gar nicht. Das ist ja eine wunderbare Geschichte, die hier stattfindet.
Ja, also ob sie jetzt so viel Motivation da rausziehen, noch den Rekord der eingleisigen zweiten Liga zu holen, weiß ich nicht.
Unbedingt.
Unbedingt. Ja gut, ich sag mal, 43 Punkte ist natürlich eine Hausmarke, wenn du überlegst, Holstein.
Wie soll ich denn sonst mein Wissen hier an den Mann bringen?
Ich meine, Holstein hat für diese 43 Punkte jetzt 32 Spiele gebraucht.
Ja,
ne?
Guck mal.
Und wenn du das in einer Halbserie schaffst, Chapeau. Nichtsdestotrotz, also ich...
Der war gut.
Ich weiß wirklich nicht, wie viel Motivation du daraus ziehst. Ich glaube, es ist schon Enttäuschung da gewesen nach diesem 0:0 gegen Düsseldorf, was im Grunde eigentlich nur einen Sieger kannte. Das war dann der HSV halt, ne? Der jetzt theoretisch auch wieder, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch am direkten Aufstieg wieder schnuppert. Also es gibt ja nur noch eine Chance, das ist ein Sieg gegen Holstein.
Ja, richtig.
Da sehe ich für Holstein wiederum natürlich auch eine Chance drin. Denn Pauli muss, ist es alternativlos, sie müssen. Und wenn du dann, sag ich mal, Teile dieser Taktik gegen den KSC auch gegen Pauli anwendest, lass sie mal kommen, ne? Räume werden sich irgendwann ergeben, dann sehe ich Holstein da auch nicht chancenlos. Nichtsdestotrotz ist natürlich Pauli einfach eine Walze.
Ja, ne? Ja, also im Moment ist wirklich ungewöhnlich. Freitagabend volle Hütte, ne? Also ist also alles angerichtet für ein ab 18.30 Uhr für ein schönes Fußballfest.
Ja, und das Wetter soll ja auch wieder besser werden. Ich glaube, da friert man sie nicht den Moors ab.
Ja, hoffentlich. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganz, ganz großen Emotionen, ne? Also es soll deutlich vor der Warmmachphase, den genauen Ablaufplan kenne ich noch nicht, aber soll die Verabschiedung XXL stattfinden? Also
ich glaube, du kannst noch ein X ranhängen.
Also irgendwas zwischen 9 und 11 Spielern oder so, vermutlich. So ganz genau weiß man es ja noch nicht.
Wann muss man im Stadion sein? 14 Uhr
ich
da einmal durchzupeitschen?
Wahrscheinlich ist das so. Also da ist, wie gesagt, diese große Abschiedssause geplant und da ist natürlich, allen voran sind dann natürlich Leute dann wie Finn Bartels, Capitano Auke Wahl oder der Flankengott der Liga Fabian Rehse oder natürlich auch Mr. Holstein Alex Mühling zu nennen. Das ist das endgültige Aus, muss man auch sagen, einer großen Mannschaft, die in der Saison 2021, wir haben es ja schon angedeutet da in der Trainingsstrategie, ganz Fußball-Deutschland verzückt hat. Hast du denn beim Rückblick auf deine eigene Erfahrung aus dieser Zeit auch eine Träne im Auge bei der Vorstellung, dass diese Gruppe jetzt auseinanderbricht?
Ja, irgendwie schon. Also das gehört zum Profifußball dazu, dass Gruppen auseinanderbrechen. Dass das in dieser Drastik dann passiert und ein derart harter Cut gemacht wird, das ist schon außergewöhnlich. Aber ich glaube, jeden einzelnen Spieler kann man da betrauern. Bitter finde ich es. Also ich habe wirklich ein weinendes Auge beim Gedanken, dass Finn Bartels sein letztes Heimspiel überhaupt jetzt austrägt, sein vorletztes Spiel in seiner Karriere. Es war wirklich eine außergewöhnliche Karriere. Wir beide sind ja auch dem SV Werder ein wenig verbunden, haben allein darüber und durch unsere Holstein-Tätigkeit oder Verbundenheit, ja, also im Grunde eigentlich sind wir da doppelt, finde ich, involviert in die ganze Geschichte. Ist ein überragender Fußballer gewesen, ist er immer noch. Ich hoffe, er kann das nochmal 180 Minuten zeigen, was für ein überragender Fußballer in ihm steckt.
Samstag hat er ja schon wieder ein Seitfallzieher
versucht. Ja, genau. Da habe ich mich sofort an das Spiel damals gegen Nürnberg zurückerinnern müssen.
Genau.
Überragender Fußballer, genauso Hauke Wahl, der natürlich hier wirklich über Jahre nach seiner Rückkehr Sprecher dieser Mannschaft war, Alpha-Männchen dieser Mannschaft war. Ich muss alleine an die Saison denken, damals unter Tim Walter, als er diese wirklich herausragende Rolle als spielmachender Innenverteidiger hatte, der immer wieder vorgerückt ist ins Mittelfeld. ein bisschen stilbildend auch war. Ich gucke mir dieses Jahr das häufigeren mal Man City an und im Grunde spielen sie mit John Stones, gerade genau. Das, was Tim Walter schon mit der Hauke Wahl damals gemacht hat.
Und seit der Zeit hat Hauke ja auch super Kondition, weil so viel musste man als Innenverteidiger noch nie laufen, wie unter Tim Walter.
Gut, dazwischen war noch ein pfeifisches Drüsenfieber, was ja, okay. Kondition nicht unbedingt zuträglich war. Nichtsdestotrotz, er wird seinen Weg gehen, leider nicht mehr bei Holstein. Rehse muss man auch keine weiteren Worte verlieren, der hat sich das wirklich verdient, theoretisch in die erste Liga zu gehen. Nur sieht es ja eher nicht danach aus, denn die Hertha...
Mit Hertha wird das wohl nichts.
Nee, also da gehen die Lichter, man muss es leider sagen, aus. Mhm. Berlin ist eine schöne Stadt, sicherlich auch in der zweiten Liga. Kann man sich als Holstein auch drauf freuen, ne?
Könnte natürlich sein, dass sich dadurch seine Einsatzchancen im Vergleich zum Erstliga-Einstieg etwas erhöhen dann bei der Hertha im Neuaufbau oder so. Aber die Planungen von Fabian Rehse waren sicherlich andere.
Ja, ich finde, für ihn persönlich ist es natürlich echt bitter. Also ich weiß noch damals, als er zu Holstein dann auch zurückkehrte, ich meine, es war Winter 20.
Genau.
Ne? Im Wintertrainingslager in Olivanova war das erste Mal mit dabei. Ich habe ihn dann interviewt für ein kleines Rückkehrerporträt und er sagte, also er freut sich jetzt Holstein, ne? Und ein bisschen ist es natürlich auch eine Rückkehr, aber er wird auf jeden Fall in der ersten Liga spielen wollen. Das ist sein Ansinnen. Deshalb ist er Profi geworden für die erste Liga. Und dass das nur so bitter für ihn läuft, hartes Einzelschicksal. Nichtsdestotrotz, auch da wird er seinen Weg gehen. Holstein wird ihn jetzt gebührend verabschieden, in welcher Form auch immer. Schauen wir mal.
So bitter wie für dich, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, 2021 DFB-Pokal-Halbfinale im Westfalenstadion in Dortmund.
Ach, und
wo normalerweise, heute kann man ja darüber schmunzeln oder so, 80.000 sitzen und darauf hätte man sich ja so, war man ja auch innerlich so eingestellt und dann was, wie viele Leute waren da im Stadion? 300?
20, 30 auf der Tribüne zumindest, ja, genau. Ein paar Pressevertreter, ein paar Vereinsvertreter, unten waren dann die beiden Bänke immerhin voll. Ne? Du hast wirklich jeden Ton gehört aus der hinterletzten Ecke des Stadions, wenn sich da ein Ordner geräuspert hat oder so.
Das ja, herrlich.
Da hat es in den Ohren schon geklingelt. Nee, das war absurd.
Ja, aber den Verletzungsschrei von dem, ich weiß gar nicht, wer war das?
Ja, Morey war es, glaube ich, damals. Genau, Matteo Morey, ja, so der hatte sich da ja so bitter verletzt. Mhm. Ja, das war schlimm, das hätte es nicht gebraucht. Mhm. Da hat man das Knacken richtig gehört.
Ja, ja, das nur mal als kleine Anekdote. Das,
nicht die schönste Anekdote, nee. Aber immerhin ist es eine Anekdote.
Ja, ja. Wie bewertest du denn den anstehenden Umbruch? Bietet der aus deiner Sicht, der ist irgendwie gesagt einigermaßen massiv. Gut, wir haben, Holstein hatte unter Fabian Wohlgemuth, waren auch in der Größenordnung ähnliche Transferbewegungen, allerdings dann von den Spielern, von der Qualität, sag ich mal, der Spieler vielleicht nicht unbedingt so radikal, aber von der Größenordnung immerhin, bewertest du das jetzt, entstehen dadurch für Holstein neue Chancen oder überwiegen für dich die Risiken? Ich will da mal zwei Zahlen mal untermauern irgendwo. Wenn man jetzt die nur 10 Spieler nimmt, die jetzt bei Holstein als Abgänge relativ feststehen, dann sind das 1227 Zweitligaspiele, die denen verlustig gehen in der Summe. Rechnet man jetzt noch den Winterabgang von Jojo Vandenberg dazu und im Moment ist noch nicht ja ganz sicher, was mit Robin Himmelmann wird, dann sind das sogar 1656 Zweitligaspiele. Das ist ja schon eine massive Zahl. Auf der Gegenseite ist es aber auch so, dass man könnte das auch argumentieren, dass die Mannschaft oder der einzelne Spieler aus dieser Gruppe, die den Verein verlassen, vielleicht auch ihren Zenit zum Teil überschritten haben, weil das Durchschnittsalter dieser 10 Leute, die sicher gehen, beträgt 29,5 Jahre. Mit Vandenberg und Himmelmann sind es dann sogar 33,2 Jahre. Was ist das Risiko?
Hui, da haben sie im Schnitt fast mein Alter erreicht.
Ja, ja, also, Risiko, neue Chancen. Was siehst du da drin in
ja,
der
ich Person? Glaub, du
unabdingbar.
Du musst es als Chance begreifen, weil ja. Wenn du das jetzt bedauerst und sagst, ja, das ist ein Risiko und alles kann schlimm werden oder so, dann bist du, glaube ich, im Profisport, im Profifußball bist du da nicht richtig. Du musst es als Chance begreifen, um nochmal auf diese Umbrüche zurückzukommen. Also jetzt kommt ja beides zusammen. Ne? Also wir hatten schon numerisch ähnliche Umbrüche und wir hatten qualitativ Umbrüche, wenn ich an die Abgänge von Jason Lee und Jonas Meffert damals denke und so weiter. Jetzt kommt beides zusammen. Jetzt haben wir einen numerisch heftigen Umbruch und einen qualitativ heftigen heftigen Umbruch. Das musst du erstmal so verkraften, und das verkraftest du nicht einfach so, sondern du musst natürlich auf dem Transfermarkt jetzt was machen. Aber ich glaube, das bietet jetzt einfach eine Chance. Sprichst das Durchschnittsalter an, ne? Du hast jetzt die Chance, dich zu verjüngen. Es macht im Grunde ja auch ein bisschen Kadermittel frei, ist ja einfach so. Also im Grunde ist jetzt falsch und obszön, hier von Spielgeld zu reden, aber du kannst dich ein bisschen auf dem Transfermarkt mit Kreativität kannst du dich ausleben, ne? Also natürlich musst du was für die Breite machen, aber auch für die qualitative Spitze, und Holstein konnte sich jetzt ganz lange, muss man ja sagen, auf diesen Umbruch vorbereiten. Mhm. Das ist jetzt kein zufälliger Umbruch, das ist keiner, der einen jetzt hier holter die Polter wie Kai aus der Kiste ereilt, sondern das ist einer, den man schon Monate im Voraus eigentlich so sehen konnte, und entsprechend glaube ich schon, dass man in den Reihen der Kaderplaner so seriös ist, dass man sich seitdem auch schon seine Gedanken gemacht hat und Gespräche im Hintergrund geführt hat. Wir wissen ja auch, viele Transfers sind ja noch nicht bestätigt, weil die entsprechenden Vereine noch in ihren Wettbewerben stecken.
So sieht's aus.
Das wird jetzt nach und nach reinplätschern. Jetzt haben wir schon die ersten Neuzugänge. Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also ich sehe da drin eigentlich eine Chance.
Ja, unabdingbar, ne? Also tatsächlich ist es natürlich so, dass nach einer gewissen Zeit eine eingespielte Gruppe bei allen Vorteilen von Eingespieltheit oder so natürlich auch dann mit dem entsprechenden Alter, dass das dann vielleicht zu gleichförmig passiert, dass da keine Reizpunkte mehr groß genug sind und auch keine Neuerungen mehr stattfinden und keine Neuerfindung mehr im Rahmen dieser bestehenden Gruppe. Also von daher sehe ich das auch als unabdingbar, und haben wir auch schon in den letzten Wochen, es ist die Challenge, besteht eben für die sportliche Führung und für die Scouting-Abteilung die richtigen Leute in Absprache mit dem Trainer ranzuzehren.
Ja, du kannst halt eine neue Mannschaft bauen. Also du hast natürlich noch ein paar Leute, sag ich mal, die zu deinem Grundkorsett gehören. Das geht ja auch nicht, dass dir wirklich da alles wegbricht, ne? Du hast wichtige Spieler, die du hältst. Wenn ich da zum Beispiel an den Philipp Sander, über den wir schon gesprochen haben, wenn ich ihn sehe, wenn ich einen Benny Pichler sehe, der hoffentlich dann ja fit bleibt, wenn man Luis Holtby sieht und so weiter und so fort. Ja,
Timo Becker.
Also es ist ja schon ein Grundstock da, und darum herum kannst du jetzt Skripski. Eine neue Mannschaft, Skripski, selbstverständlich, kannst du eine neue Mannschaft bauen. Und das Positive ist natürlich auch, wenn du jetzt eine leichte Neuausrichtung oder Neujustierung der Taktik fürs nächste Jahr wählst, du kannst dir die Spieler genau danach aussuchen. Ne? Natürlich gibt es sie auch nicht wie Sand am Meer, aber du kannst klare Profile für ein taktisches Konzept, für einen Plan A, Plan B oder so, kannst du Profile erstellen, und genau nach diesen Profilen kannst du dir jetzt diese Mannschaft halt zusammenstellen. Ne?
Genau. Profile und Zusammenstände ist auch das richtige Stichwort. Holstein hat ja für das letzte Spiel ein Sondertrikot auf den Markt geschmissen. Auflage, glaube ich, 1900. Wir waren uns jetzt nicht ganz sicher, ob das irgendwie ein modernes Müllwerkadress ist oder ob das ernst gemeint ist. Das wurde uns dann aber ja via Bildunterschrift erklärt, dass das ein Baustellentrikot ist mit schrägen orangenen Streifen zum Kauf, wenn man dieses Teil kauft, dann kriegt man, wenn das Stadion, der Umbau des Stadions tatsächlich irgendwann mal beginnt, auch irgendwie Schraube und Co. Also mindestens eine Schraube.
Ja, ich glaube, du kriegst ein Stück der Nordtribüne, die ja als erstes demontiert werden soll. Ne? Ja, Halleluja. Ja, das Trikot ist sehr speziell. Also meine erste Assoziation war irgendwie Müllabfuhr. Aber ja, als ich dann las, ja, Baustelle, okay, haut auch hin.
Schön, ja, soll wahrscheinlich irgendwie eine gewisse Art von Selbstironie sein irgendwo, weil das mit dem Stadionumbau etwas zögerlich voranschreitet, um nicht zu sagen, bislang noch gar nicht so erkennbar.
Wenn das als Selbstironie gedacht ist, dann muss ich natürlich applaudieren. Dann ja, ist es cool. Ich weiß nicht, wie viel Ironie in diesem Verein steckt, ja, ehrlich gesagt. Das ist ja auch immer so ein bisschen zweifelhaft. Keine Ahnung. Unterstellen wir Ihnen mal, dass das selbstironisch gemeint ist, dann finde ich, ist es eine coole Aktion. Aber es heißt natürlich im Umkehrschluss auch, dass das jetzt dann mal losgehen soll, ne? Weil du kannst nicht ein Sondertrikot für den Stadionneubau oder die Demontage einer Tribüne rausgeben und sagen, das geht erst in 5 Jahren los. Ne? Ja. Sondern ich glaube, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass man damit rechnen kann, dass irgendwann dann jetzt mal Hand angelegt wird, ne?
Wir wollen ja auch kein Fass aufmachen jetzt, aber das muss ich doch nochmal loswerden irgendwie. Mich nervt es kolossal, dass die DFL in diesen Zeiten die Lizenzvorgaben für Erst- und Zweitligavereine immer noch nicht den realen Gegebenheiten angepasst hat. Sprich, es gibt immer noch Probleme mit Lieferketten. Es gibt Baufirmen, können keine Kosten vorhersagen. Von der ökologischen Komponente will ich mal gar nicht schweigen. Und trotzdem werden Vereine genötigt, jetzt wie Holstein, wenn man jetzt das Spiel am Freitag sehen wird, das Stadion ist voll, alle Sicherheitsvorkehrungen sind getroffen. Ich weiß manchmal nicht, woran es jetzt scheitern soll. Bei den Auflagen steht zum Beispiel drin, dass die jetzt wieder gemacht wurden, unter denen die Lizenz erteilt wurde, steht drin, dass da die Gästefans zu wenig Sitzplätze haben und dass nicht alle Plätze im Holstein-Stadion überdacht sind. Ich sag, so what? Was kann das, ändert das jetzt irgendwas am Zweitliga-Fußball? Also ich meine, das sind doch Sachen, die ob jetzt einer einen Regencape aufziehen muss im Stadion oder ob, wenn da 100 Gästefans mehr kommen, die einen Sitzplatz haben wollen, dann müssen die Kieler eben 100 Plätze abgeben. Das ist dann halt so, aber das ist sowieso nur 3 oder 4 Mal in der Saison der Fall. Und wenn ein Verein ein Stadion umbauen möchte, dann soll er das gerne tun, woher die Geldmittel dann auch immer kommen. Aber das per Lizenz in dieser Zeit zu verlangen, das finde ich irgendwie, also von der Zeitenwende hat die DFL offensichtlich noch nichts mitgekriegt.
Und nee, da ist nicht viel angekommen, aber ganz ehrlich.
Und das will ich auch, Entschuldigung, das will ich auch nicht.
Ich lasse dich reden, ich kenne das nicht, ja.
Das will ich auch nicht jetzt wegen Holstein Kiel, das würde ich auch bei jedem anderen Verein sagen irgendwo. Ne? Es ist, wenn man sich das anguckt in anderen Ligen, in Spanien, ne? Erste Liga, Rayo Vallecano, 14.700 Plätze das Stadion, hier Girona 14.286, Championship in England, zweite Liga, der Premier League Anwärter Luton Town 10.226, die wollen jetzt ein neues Stadion bauen, aber aktuell spielen die noch in der alten Hütte.
Im Falle des Aufstiegs ja auch gefühlt 100 Millionen oder so, ne?
Ja,
also dann kannst du ja auch mal Hand anlegen.
Ich sag ja, jeder soll ja das machen, aber per Dekret das zu verordnen, tut mir leid, da bin ich draußen.
Ja, also, ich finde die ganze Nummer sowieso schwierig, da müsste man dann gleich wieder das große Fass aufmachen, dann kommen wir zurück zu Corona, als die große Demut verordnet wurde, per Selbstkasteiung von der DFL, wir wollen jetzt, wir wollen uns wieder bürgernäher geben, wir sind wirklich irgendwie der Gesellschaft entrückt und wollen hier was zurückgeben. Davon ist nichts übrig geblieben.
Nee.
In der Zwischenzeit hatten wir dann oder haben wir leider auch noch einen Krieg und wir haben Inflation und wir haben eine Zinswende und jeder Verein, der jetzt der Meinung ist, sich ein neues Stadion hinstellen zu wollen, das ist aber mal ein richtiger Schluck aus der Pulle. Also das geht wirtschaftlich nicht nur an die Substanz, sondern ja auch wirklich nach jetzigen Parametern darüber hinaus. Und du hast das Holstein-Stadion angesprochen. Ich finde, mittlerweile ist das auch eine ganz sympathische Kiste da, ne? Also ich finde, eigentlich hat das Ding Charme.
Naja, natürlich. Das ist natürlich sowas von oldschool und die große Osttribüne passt natürlich überhaupt nicht von der Größenordnung zu den anderen Tribünen. Nein, aber ehrlich, das hat das ja irgendwas.
Irgendwie macht's das doch auch wieder geil.
Genau.
Ich habe doch lieber da so ein Stadion stehen als so eine austauschbare Hütte wie in Hoffenheim oder sonst wie oder so, wo wenn du die Kamerabilder aus dem Stadion siehst, gar nicht weißt, in welcher Stadt du dich gerade befindest.
Genau,
sieht alles gleich aus. Ne? Wäre natürlich schön und toll, wenn Holstein ein neues Stadion hätte. Sie haben ja auch ein eigenes Interesse dran, weil man natürlich VIP-Bereiche, VIP-Logen etc. oder so, damit machst du halt die Kohle, sonst hast du natürlich immer einen Standortnachteil hier, ist klar.
Das aber würde ich auch nie jemandem vorwerfen wollen oder sowas, wenn man ökologische Gründe mal außen vor lässt oder so. Aber per Dekret eben, das geht mir nicht in den Kopf rein.
Dass nee, die DFL da, die Nummer finde ich auch schwierig.
Die ist krude irgendwo. Ja. Und also das Nachhaltigkeit scheint, diese Geschichte scheint da vielleicht ein theoretisches Konstrukt zu sein bei der DFL-Spitze, aber nichts mit Praxisbezug oder Realitätsbezug.
Ja, und mir graut einfach davor. Ich glaube, wir haben die letzten Jahre immer mal wieder drüber geredet, was das eigentlich für eine Phase wird, wenn du da jahrelang auf einer Baustelle spielst.
Ja,
ne? In so einer zugigen Höhle da, das ist schon uncool. Ne?
Ja, reichlich uncool. Wenn man sieht, dass gegen Karlsruhe in diesem Spiel noch 11.300 Zuschauer waren, was ja schon erstaunlich ist, diese Zuschauerzahl. Und dann ist das Holstein-Stadion, sieht dann gut gefüllt aus. Bei 15.000 haben wir den Eindruck, da birst schon alles auseinander irgendwie.
Ja.
Ne? Also wenn das dann ausverkauft ist, wie am Freitag. Also egal, wir wollen hier kein Fass mehr aufmachen, das soll nun mal am Rande.
Das Fass ist schon geöffnet, es brodelt vor sich her.
Ja, hoffentlich. Ja. Denn wenn das ein Denkanstoß ist, umso besser. Marco, ich sage auf jeden Fall schon mal schönen Dank. Na, wir freuen uns jedenfalls auf ein hoffentlich dann auch friedliches Fußballfest am Freitag. Ne? Wird ja ordentlich Stimmung sein da. St. Pauli-Fans sind ja reichlich vertreten, dass das auch alles in Ruhe und Ordnung abgeht.
Ich bin jetzt mal frohen Mutes, dass die Nummer friedlich ablaufen wird.
Ja, glaube ich auch.
Ich glaube, das wird ein geiles Spiel, einfach dadurch, dass es Möglichkeiten bietet, dadurch, dass natürlich jetzt auch die Tabellensituation gewisse Spielverläufe provoziert und Holstein davon im Grunde eigentlich nur profitieren kann, meine ich. Ne?
Richtig.
Und ein Ziel hat man ja auch noch. Ne? Also wenn ich mich daran erinnere, vor der Saison hieß es, man will um einen Platz besser mindestens stehen.
müsste dann Platz 8
aktuell
sein.
Ist man 9. Man hat, glaube ich, noch die Chance, im Idealfall bis auf Platz 7 hochzugehen.
Ja, wird eng, aber könnte noch klappen.
Ja, und was du auch nicht vergessen darfst, ich glaube, wenn du noch beide Spiele gewinnst, hast du 49 Punkte.
Mhm.
Und das ist die gleiche Ausbeute wie aus der Saison 18-19 unter Tim Walter.
Mhm.
Und die haben wir in doch sehr spektakulärer Erinnerung, diese Saison. Auch wenn diese Saison das nun wirklich in Teilen nicht von sich behaupten darf.
Mit anderen Vorzeichen damals.
Mit anderen Vorzeichen, selbstverständlich. Aber ne, wie sagte einst ein alter deutscher Kanzler der Einheit, wichtig ist, was hinten rauskommt.
Ja.
Und damit könnte man schon mal arbeiten.
Richtig. Wir sind natürlich für euch am Freitag ab 18.30 Uhr und auch schon ein bisschen eher für euch dabei mit auf keinen Online- und der keinen Printausgabe, mit dem Live-Ticker, dem Spielbericht, der Einzelkritik, mit der Gelegenheit, eigene Noten zu vergeben und den Nachspielzeitkommentar. Damit seid ihr hoffentlich gut und ordentlich versorgt. Macht euch ein schönes Fußballwochenende, bleibt gesund und dann gibt's nächste Woche im KN-Podcast wieder auf Ohren, wie die Nummer dann gegen die Boys in Braun dann wirklich gelaufen ist und so weiter und so weiter. Marco, vielen Dank. Ne, für das nette Gespräch.
Ich habe zu danken. Ne?
Ja.
Und Niklas Schomburg, wie gesagt, kann sich warm anziehen, was seine Moderation angeht. Also auch sehr stark abgebunden, diesen Podcast, muss ich dir nochmal sagen.
Ein Minusanteil an eigenen Wortbeiträgen war das heute bei mir.
Kann man sich rot im Kalender anschreiben.
Genau. Also, und ihr draußen, denkt bitte immer schön daran, mag der Puls auch noch so steigen, immer schön tranquilo bleiben. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Ich habe nichts weiter dazu zu fügen. Ciao.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.